Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 30 2010. Und ja, es war ja jede Menge los diese Woche. Und deswegen lautet das Motto dieser Wochensicht auch Happy Birthday. Genau, denn es hat tatsächlich einige Jubiläen, Geburtstage und so weiter zu feiern gegeben, aber das kommt dann noch später. Erstmal ein Testbericht zu dem Kobo E-Reader, beziehungsweise nicht ein Testbericht, sondern sagen wir mal der Bericht über den Testbericht, ja, weil ich selbst habe den leider noch nicht, weil der in Deutschland offiziell noch nicht zu bekommen ist und in der Schweiz und in Österreich auch nicht, ja. So komme ich also nicht dran. Und das bedeutet im Prinzip, entweder müsste ich das Ganze importieren und dann halt die Schwierigkeiten in Kauf nehmen, falls irgendwie ein Servicefall eintreten sollte. Ist ja immer nicht so einfach. Und deswegen habe ich mich erstmal mit dem zufrieden gegeben, was Engadget in einem Testbericht hier geschrieben hat. Und das lässt schon sehr, sehr hoffen. Ich bin ja angetan von diesem Kobo E-Reader. Denn er ist schlicht und einfach zum Lesen. Ganz einfach. Sonst kann man nichts machen. Man kann nicht twittern, man hat keine Oberfläche, man kann keine Webseiten besuchen, man hat überhaupt gar kein Wi-Fi eingebaut, ja, und es ist einfach nur zum Lesen da. Die Bücher werden per USB übertragen und für Qi und so ein Kram natürlich dann entsprechend auch nicht vorhanden, was ich eigentlich gar nicht so schlecht finde. Deswegen auch die Lebensdauer der Batterie, 2 Wochen, sage und schreibe, hält also der Akku da drin und sieht sehr elegant aus, finde ich, eben durch das Beschränken auf das absolut Notwendigste. Da ist keine Tastatur dabei oder sonstigen Kram, damit kann man einfach nur lesen. Und das ganz gut, wie Engadget in dem Testbericht also festgestellt hat. Das Display ist sehr gut, E-Ink, wie man es gewohnt ist, eben fast dasselbe Gefühl, wie wenn man auf Papier liest, und das ist für viele Leser ja eben noch immer das ausschlaggebende Kriterium, die eben nicht an einem computerähnlichen Bildschirm lesen wollen, sondern tatsächlich ein Gefühl haben wollen, wie auf einem Papierbuch. Ja, warum macht man es dann? Klar, so ein E-Book, das ist ja nur 1,5 cm ungefähr. Ich muss mal gucken, ob das hier da drin steht. Leider nicht. Die genauen Maße stehen da leider nicht drin. Also so, ich schätze mal 1,5 cm dick. Und da passen dann halt je nach Buchtitel und Speicherkarten, die man übrigens in dem Kobo auch benutzen kann, SD-Karten, dann halt auch mal locker ein paar tausend Bücher drauf. So sieht das aus, und statt dass man dann eben das Regal komplett voll hat mit Büchern, hat man ein einziges Gerät mit einer Speicherkarte, von der man immer schön Backups macht, gell? Ja. Und das war's dann. Ne? Und das ist eben der Riesenvorteil daran. Ich selbst fange jetzt auch gerade an, hier alte Bücher rauszuschmeißen, die ich nicht mehr brauche. Die werden gespendet. Oder halt, wenn die mit denen überhaupt nichts mehr anzufangen ist, weil die Informationen drin zum Beispiel total veraltet sind, dann werden die halt gnadenlos auch weggeworfen. Und der Rest wird eben jetzt aussortiert und dann auch einige dicke Wälzer, falls möglich, durch E-Books ersetzt. Das heißt, ich schmeiß die alten Wälzer weg und oder spende die. Wahrscheinlich, wenn sie noch gut erhalten sind, eher dann Kindergärten oder ähnlichen. Und hole dann eben diese elektronische Version. Also der E-Book-Reader von Kobo, der ist günstig. 149 Dollar soll der kosten. Und jedenfalls war er mal günstig. Das ist ein Knackpunkt. Er kostet $149 und in den letzten Wochen gingen einige E-Reader vom Preis deutlich herunter, so dass der Kindle beispielsweise nur noch 189 kostet. Der Nook, der auf Android basiert, von Barnes & Noble, ebenfalls 149 nur. Und der kann natürlich wesentlich mehr. Aber darauf kommt es ja eben auch beim Buchlesen nicht unbedingt drauf an. Also das heißt, das ist jetzt nicht das Argument. Aber dennoch ist es halt nur noch jetzt ein normaler Preis und kein guter Preis mehr. Und ja, das sollte man vielleicht nochmal nachkorrigieren. $99, das wird so dann die magische Grenze, wie man auch in vielen Kommentaren sieht zu diesem Beitrag dann. Das wäre die magische Grenze, wo die Leute dann sagen, ja, hui, ja, ich kann jetzt kaufe ich's, ja, kein Problem, alles wunderbar. Gut. Also Batterie bzw. Akku haben wir schon erwähnt, ist ziemlich gut, 2 Wochen und Bücher kosten durchschnittlich etwa $10, auch die Bestseller bei Kobo. Kobo hat eine eigene Buchplattform, die wirklich gute Preise hat. Also die sind durchweg günstiger eigentlich als beispielsweise Amazon. Ja. Und das soll schon mal was heißen. Inwiefern man natürlich jetzt sagen kann, okay, wir legen uns jetzt eine riesen Bibliothek an also mit Kobo-Büchern. Es ist halt immer so eine Geschichte. Kobo verwendet EPUB-DRM, ja, was eigentlich relativ positiv ist, weil es eben nicht nur auf diesem Reader dann funktioniert. Aber das ist halt etwas, das habe ich noch nicht ausprobiert, weil ich eben keinen anderen Reader habe, der EPUB-DRM verarbeiten kann. Und dann kann ich es auch eben nicht 100% sagen, ob das jetzt zum Beispiel auf einem Sony Reader zum Beispiel funktionieren würde, wenn ich diese E-Books kaufe bei Kobo. Angeblich soll es keine Probleme damit geben, aber naja, gut. Ich glaube, es erst, wenn ich es selbst probiert habe, weil DRM ist immer so eine Geschichte. Bei Kindle ist halt eben dann der Vorteil, dass es die Applikation für alle möglichen Geräte gibt und somit ist, auch wenn das ein schlimmes, geschlossenes Format ist Kindle, ja, das wirklich sonst nirgends funktioniert, kann man es eben trotzdem überall benutzen auf verschiedenen Geräten, auf dem Desktop, auf iPhone, auf Android und so weiter. Und das ist schon dann eine gute Geschichte wiederum. Als E-Book-Reader bleibt aber dann nur der Kindle. Und das soll eben hier auch bei dem Kobo-Reader anders das sein oder bei den Kobo-Büchern. Insgesamt gesehen haben die dann halt als Nachteile, dass es eben zum Beispiel keine Wi-Fi-Übertragung hat. Ich finde das eigentlich gar nicht mal so schlimm. Also, wie oft übertrage ich Bücher? Ja, also, da reicht mir es, wenn ich einmal hier anstecke an den USB-Port und ziehe mir die Bücher dann per Drag and Drop drauf oder synchronisiere diese mit der entsprechenden Kobo-Software, um die dann allerdings, und das ist meine letzte Information, dann eben auch Windows voraussetzt. Ja, also ich weiß nicht, ob es da auch Mac-Software gibt, keine Ahnung, aber Windows braucht man. Ich benutze ja GNU/Linux drauf und ja, dann wird das eben zum Beispiel das große Fragezeichen, wie ich hier diese Bücher synchronisieren soll mit dem Kobo E-Reader. Gut, also Kobo E-Reader ist jedenfalls getestet worden, recht in Ordnung. Die Scorecard, die ich überhaupt nicht mag von den Gadgets, sagt 7 von 10. Das ist ganz ordentlich. Und guter Preis, langlebige Batterie und liegt sehr gut in der Hand, schreibt Engadget. Und was eben negativ auffällt bei denen, ist, dass eben keine Internetverbindung hat und die Refresh Rate von der Seite, also der Seitenaufbau, dann eben relativ langsam ist. Und na gut. Aber das, wie gesagt, sind lauter Geschichten, wo man durchaus verschmerzen kann, wenn es denn eben zu einem wirklich guten Preis geben würde. Wie gesagt, 149 € ist nur noch Normalpreis im E-Book-Reader-Bereich. Ja, was anderes gab es noch Interessantes, und zwar das Weltraum, ja, Teleskop, kann man sagen, Herschel. Hat ja bereits interessante Ergebnisse jetzt zutage gefördert. Vor einigen Tagen wurde mal ein kleines Resümee gezogen, was da alles an Erfolgen, wenn man das mal so sagen will, vermeldet werden konnte. Und ja, das ist schon ziemlich beeindruckend. Also das Projekt Herschel scheint sich für die ESA doch gelohnt zu haben. Denn beispielsweise, ich habe jetzt mal ein Beispiel rausgepickt, ja, das sehr beeindruckend ist. Beispielsweise war das eine 1000 Lichtjahre entfernte, wie da ausgedrückt wird, Kinderstube der Sterne. 65 Lichtjahre im Durchmesser wurde da beobachtet und ja, genauer, ja, kartografiert kann man nicht sagen, aber eben genauer erforscht, denn bisher konnte kein Infrarotsatellit in diese Wolke, die sich dort in diesem Gebiet gebildet hat, eine richtige Staubwolke, konnte da also durchblicken. Herschel konnte das jetzt, weil es eben eine sehr viel größere Empfindlichkeit bei den längsten Infrarotwellenlängen hat. Und das ist schon für die Wissenschaftler eine fantastische Möglichkeit jetzt in diese Sternhaufen zu schauen, in diesen ja, Nebel sozusagen, die eben ja, wo eben Sterne entstehen. Das ist, also wenn ich das so sehe, das sind auch einige Bilder zu sehen, ja, ist ja immer so schön, ja, für die Öffentlichkeit muss immer so ein paar Bilder her, ja, aber die sind halt doch schon sehr beeindruckend und viel beeindruckend, das sind natürlich die Ergebnisse, die die Wissenschaftler damit auch tatsächlich dann erreichen können. Allerdings wird das noch etwas dauern, bis man von diesen Ergebnissen dann auch wirklich profitieren kann. Wie alles in der Weltraumforschung geht das auch hier sehr behäbig zu, nicht absichtlich, im Gegenteil, da ist Stress ohne Ende, aber es sind halt Sachen, die brauchen sehr viel Zeit, um diese Ergebnisse erstmal zu verstehen, die da ja, durch Herschel zum Beispiel dann eben angeschleppt werden. Auch interessant war ja damals das große mediale Interesse an dem Start damals mit Planck zusammen, Herschel und Planck, ja, das waren damals richtige Schlagzeilen, die es in die normale Presse geschafft hat und oh, auch das ist jetzt so ein zweischneidiges Schwert geworden. Auf der einen Seite sind es fantastische Ergebnisse für die Wissenschaftler, für die Presse allerdings ist das nicht mehr ganz so jetzt interessant und ja, deswegen hört man auch jetzt quasi nichts mehr in den normalen Medien darüber, weil das alles so, ja, unspektakulär ist für die normale Presse, dass es eben, ja, keinen vernünftigen Sendeplatz mehr bekommt. Aber hier gibt's ja, ne, zum Glück die Rios-Wochensicht. Noch 2,5 Jahre soll ja Herschel in Betrieb sein und noch viele, viele Sachen entdecken. Unter anderem ja diese Entstehung, Entwicklung von Galaxien und Sternen und interstellare Materie. Das ist ein sehr großes Thema. Und auch Kometenforschung im eigenen Sonnensystem soll da betrieben werden. Also nicht nur die weitesten entfernten Objekte kommen da dann noch zur Geltung, sondern auch eben die, sag ich mal, die, wo uns etwas direkter betreffen können. Gut, Link ist auf jeden Fall drin. Da gibt's nämlich eine Seite mit aktuellen Forschungsergebnissen. Auch den habe ich mal angefügt, dann im Text auf wochensicht.thenetcasts.com. Dort könnt ihr euch das dann mal angucken. Da werden dann laufend aktuelle Forschungsergebnisse angezeigt. So eine richtige schöne ja, Statusseite sozusagen von dem Herschel-Projekt. Und ein Jahr war das jetzt ja ungefähr, seitdem Herschel unterwegs war. Und somit herzlichen Glückwunsch zum ersten Geburtstag. Juhu! Und ein bisschen älter ist der Commodore Amiga geworden. Ja, gestern am 24. Juli war es soweit. Der Commodore Amiga wurde 25 Jahre alt. Am 24. Juli 1985 hatte der Amiga 1000 das Licht der Welt erblickt, und zwar im Lincoln Center in New York. Ein denkwürdiger Tag, denn damals wurde die Computerindustrie komplett verändert. Was vorher noch die furchtbare CGA-Grafik war, ja, schlimm, und man eben in der PC-Branche überhaupt keine, ja, sagen wir mal, Anwandlung hatte, ja, irgendwie hier Grafik oder so für Programme oder sowas, so wie Spiele einzusetzen, ja. Spiele, das war bis dato dann, ja, einigen wenigen Spielekonsolen mit grausamer Grafik vorbehalten, aber ich liebe sie trotzdem übrigens, ja, Atari VCS 2600, yep. Aber das war überhaupt kein Vergleich mehr, und dann kam so ein Amiga ran. Und der hat gezeigt, ja, Computer können auch schön sein. Computer können auch tolle Grafik benutzen, und Computer können auch dazu verwendet werden, in Programmen Grafiken zu nutzen. Und was hat der Amiga alles ermöglicht? Ja, Filmproduktionen für Low-Budget-Filme. Etliche Filme waren da mit Amiga gemacht worden. Unter anderem auch zum Beispiel das berühmte Sequest DSV. Mit, glaube ich, Roy Scheider in der Hauptrolle. Ein fantastisches Werk. Moon 44 war auch sowas. Und viele, viele, viele andere Filme. Ganze Musikgruppen haben sich da gebildet. Unter anderem auch das Spin-off von Sven Väth, 16-Bit. Damals mit Where Are You zum Beispiel. Und das war wirklich. Da hat das Gerät neue Impulse gesetzt. In der Künstlerbranche, in der Videobranche auf jeden Fall. Genlog waren vor dem Amiga ein Produkt, das absoluten Filmprofis vorenthalten waren, Filmstudios. Und der Amiga hat auch das revolutioniert. Da war auf einmal alles möglich. Und toller Sound zu damaliger Zeit, tolle Grafik, vor allem auch für normale Leute richtig zugreifbar. Und man hatte das System unter Kontrolle. Ja, tatsächlich, man hatte das System unter Kontrolle. Man konnte wirklich das komplette System überschauen und entsprechend dann damit was tun. Ich weiß nicht, wie oft ich zum Beispiel kaputte ba Portbausteine getauscht habe, die ich dann beim ja, lokal ansässigen Elektronikshop geholt habe und dann eben ausgetauscht habe. Auf der Platine alten Chip raus, neuen Chip rein. Ja. Und warum sind diese dauernd kaputt gegangen? Weil man eben an seinem Amiga halt auch ein bisschen rumgebastelt hat. Ja, hat man mal Schaltungen entworfen, zumindest habe ich das gemacht. Und hat die dann an die Schnittstelle reingemacht. Ja, und wenn es dann mal nicht geklappt hat, dann ist bumm gemacht. Ja, ein schwieriges Problem. Hot pluggable war der Amiga nicht. Ja, deswegen kam es auch öfters mal zu den Portbausteinproblemen. Ja, die Guru Meditation. Ja, wer kennt sie nicht? Amiga ist auch abgestürzt. Ja, aber. Da und das ist halt das, was Amiga von allen anderen Computern unterscheidet. Der Amiga, der war mehr als ein Computer. Als ich den 1987 bekommen habe, Da ging es mir wie vielen anderen auch, ja. Innerhalb von kurzer Zeit war der Amiga ein wie ein Familienmitglied geworden. Und das ist nicht übertrieben. Es war mehr als ein normales Computersystem, ja. Man lebte mit Amiga, es war eine Lebenseinstellung, ja. Und es ist so ein Gefühl, so ein fantastisch, das gab's vorher nie mehr. Das gab's danach nie mehr und auch vorher nicht, ja. Alles, was danach kam, waren einfach nur seelenlose Computer, seelenlose Werkzeuge, ja, Gebrauchsgegenstände, die man genutzt hat und fertig. Ja. Aber der Amiga, das war der Amiga. Ja. Oder eigentlich hab ja damals, habe ich mich ja halt geweigert zu sagen der Amiga, weil es war die Amiga. Ja. Amiga auf Deutsch Freundin, ja, also die Freundin. Deswegen hatte ich eigentlich sehr lange Zeit immer die Amiga gesagt, ja. Aber dass sich halt eben so komplett anders durchgesetzt hat, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Ja. Der Freundin, okay, gut. Aber habe ich mich eben nach da gebeugt, ja. Und habe dann eben gesagt, der Amiga. Aber das sieht man auch da schon mal dran, dass so ein Gerät auch eine Persönlichkeit hat, wenn es da wirklich so Diskussionen gab. Damals die Amiga, der Amiga, ja, dass man es nicht als das Gerät, das Computersystem bezeichnet, sondern einfach nur, ja, Amiga. Das war ein Name, das war eine Person, wenn man so will, ja, eine virtuelle. Und so ging das eben auch schnell dazu über, dass es ein Kunstcomputer wurde. Ja, Andy Warhol hat das Teil sogar benutzt, um verschiedene Kunstwerke zu erschaffen. Und es hat eben Seele gehabt, ja. Es hat eben eine besondere Stellung in diesem Computerbereich gehabt, das eben danach nie mehr erreicht wurde. Und ich denke, das wird auch nie mehr erreicht werden, ja. Tja, so sieht das aus. Aber auch 25 Jahre. Oder nee, ich sag noch ein bisschen was. Ich sag noch ein bisschen was zum Amiga, ja, damit man es nicht falsch versteht. Ich hatte damals am 1987 schon Amiga 2000 mir geholt, mit sage und schreibe 2 Diskettenlaufwerken. Ja, ist schon so lange her. Ich kann mich kaum noch an die richtigen Daten erinnern. Ich glaube 8 MB RAM, wenn ich das richtig weiß. Mit einer fetten Speichererweiterung hatte ich da drin. Ja, genau. Das war damals also das Nonplusultra. Ich habe da Tage und Nächte mit diesem fantastischen System verbracht, habe einige Programmchen dafür gemacht und wie gesagt, man konnte es unter Kontrolle haben, das Gerät. Ich habe hier noch das Amiga-System-Handbuch, ja, und das Original. Und auch Maschinensprache, GFA Basic und so weiter und so weiter. Das waren Dinge, ach, da werde ich richtig nostalgisch, wenn ich darüber nachdenke. Ja. Das war noch richtig genial, weil, wie gesagt, man hat eben das System unter Kontrolle gehabt. Heute ist es ja eigentlich kaum noch möglich, ein System komplett unter Kontrolle zu haben und alle Variationen zu kennen. Ja. Vielleicht von einem System, wenn man das ein paar Jahre hat. Gut, aber ja, schon alleine, wenn man sich eine neue Grafikkarte reinsetzt, hat sich doch einiges geändert. Und das waren halt so Sachen, ja, man hatte ein System, ein genormtes System sozusagen. Und das hat funktioniert. Darauf liefen alle Programme. Und da gab es keine, ja, oder kaum Ausnahmen, wo ein Entwickler gesagt hat, okay, das kenne ich nicht, da kann ich da nicht dran machen, das kann ich da nicht dran machen oder so an das Programm, sondern da wurde wirklich dann die Hardware auch wirklich bis zum letzten ausgereizt. Etwas, was ich bis zum heutigen Tag absolut vermisse. Heutzutage werden Programme einfach nicht mehr optimiert. Wenn heute ein Programm nicht flüssig genug läuft, nicht toll ist, dann heißt's, naja gut, dann brauchen wir halt eine schnellere Grafikkarte. Bei der nächsten Grafikkartengeneration, die rauskommt, wird dann unser Programm schon gut laufen. Das ist wirklich echt traurig. Die Software hinkt dermaßen der Hardware hinterher. mittlerweile, dass es schon fast ein Hohn ist. Ja, die Programme müssten wieder mal optimiert werden. Oh, aber es ist nicht abzusehen, weil die Hardware verändert sich sehr schnell, die Entwicklung geht sehr schnell weiter und die Softwareingenieure haben offenbar keine Lust dazu, ein Programm wirklich perfekt zu machen und schnell zu optimieren. Denn die sagen sich ja, okay, ein halbes Jahr kommen sowieso wieder Computer raus, die viel schneller sind und dann läuft dann unser Programm gut. Zum Heulen ist das, ja. Aber naja, der Wahn geht weiter. Und der Wahn war eben beim Amiga überhaupt nicht vorhanden. Man hat das Gerät ausgereizt bis zum Schluss. Jeden Monat kamen wieder neue Programme raus, wo man gesagt hat, boah, dass das geht. Ja, noch Jahre danach haben die Firmen die Leute verblüfft mit Grafikeffekten, mit Spielen, die man vorher einfach nicht für möglich gehalten hätte, dass es überhaupt möglich wäre, mit diesem Gerät das zu tun. Ja. Und wenn ich da heute so ein Gejammer höre, wie bei ja, verschiedenen Entwicklerstudios, ja, das können wir auf der Wii nicht machen, die Wii hat zu wenig Leistung dafür, dann sage ich, nö, ihr könnt das nicht machen, weil ihr nicht gescheit programmieren könnt. Ganz einfach, weil ihr eure Programme nicht optimieren könnt, nicht anpassen könnt, die Grafik so modifizieren könnt, dass sie eben funktioniert. Ja. Das ist der wahre Grund, warum das nicht funktioniert. Ja. Nun denn, aber da kommen wir halt jetzt nicht mehr drum rum. Das wird so sein. Wie gesagt, es wird sich wahrscheinlich nicht in nächster Zukunft ändern können, dass ja, dass eben diese Optimierungsgeschichte wieder anfängt, weil die Firmen eben keine Notwendigkeit das sehen. Schade, schade, schade. Aber dennoch 25 Jahre alt Amiga. Übrigens, ich kenne Leute, die haben ihr Gerät, ihr Amiga noch weit nach 2000 als Hauptcomputer im Einsatz gehabt. Ja, tatsächlich. Bastler, die Ethernet-Zugänge ermöglicht haben, Internet, damals war ja Internetzugang, ja, sag ich mal, noch nicht so, noch nicht so ist gut, ja. War eigentlich überhaupt noch nicht bekannt, ja. 87, ja, da hatte ich noch mit einer Akustikkoppler rumgefummelt, ja, 87, 88, und dann kamen die ersten Modems und man hat sich in Datenmailboxen damals verbunden, dann kamen die Netzwerke Fido, ja, und so, und dann langsam wurde das Internet eben für, sage ich mal, für normale Sterbliche greifbar, und dann hat sich auch was getan dann. Und jo, jetzt sehen wir mal, wie sich das da entwickelt hat und wie die Benutzer teilweise ihren Amiga ausgenutzt haben und tatsächlich immer noch bis in die 2000er rein. Also der letzte Amiga, der im Einsatz war, wo ich jetzt persönlich kenne, in meinem Bekanntenkreis, war glaube ich, ja, war glaube ich so 2000 oder 2001, ich weiß nicht genau. Oder es war sogar noch länger. Ich kann es nicht mehr genau sagen. Ich habe bei Computern immer ein bisschen Problem, das zeitlich genau einzuordnen. Ich glaube sogar, das war noch nach 2001. Und dann hat er dann eben erst den Absprung geschafft. Ja, bekannter von mir, der Donald. Ja. Und ja, was der aus dem Maschinchen auch herausgeholt hat, das war faszinierend. Man konnte da immer nur staunen. Und die Maschine hat man unter Kontrolle, die kann man unter Kontrolle haben und das macht das eben so faszinierend. Übrigens, 25 Jahre ist nicht nur der Amiga geworden. Ja, 25 Jahre wurde auch ein, ja, sag ich mal, ein Film, der fast ein Phänomen darstellt, ja, oder ist eigentlich Phänomen. Mein absoluter Lieblingsfilm ist das ja. Der hat mich schon seit Kindestagen gefesselt. Ja. Und ja, auch der wurde 25. Und da hat sich noch ein Entwickler noch was dafür einfallen lassen. zu diesem Jubiläum. Am 7. Juni 2010 ist er eben, ist er 25 geworden, der Film. Ja. Und zwar heißt das, heißt der Film, The Goonies. Ja, ach, ich würde euch jetzt so gern mal so ein paar Lieder oder so vorspielen aus diesem Goonies, ja, das berühmte Goonie-Lied, aber ach ja. Bei uns gibt's sowas wie Fair Use, glaube ich, noch nicht, ne? Kann ich leider nicht machen. Ach man, schade, sehr schade. Aber gut, ja, ihr werdet's kennen, sowieso, wenn ich The Goonies sag, die Goonies, oder eben auch nicht. Aber wer es kennt, der weiß, was ich meine. Und schade, dass es keine Fortsetzung gab bis jetzt. Vielleicht auch Glück, kann man nicht sagen. Es gab zu diesem Jubiläum ein Riesentreffen von Goonie-Fans und auch der komplette die komplette Mannschaft von den Goonies, also wirklich alle waren dort. Und das ist ja genial. Ja, also schade, dass ich da nicht dabei war. Schade wirklich. Ich hätte es gern miterlebt, dieses Jubiläum. Vor allem der Chunk, das ist der etwas korpulentere junge Mann, der bekannt war für seinen Truffle Shuffle, ja. Also den Schwabbeltanz da, ja. Oh, wenn ich nur da denke. Und der ist ja ganz ernster Anwalt jetzt, ja. Ganz ernster Anwalt. Unglaublich, was aus den Leuten geworden ist, ja. Dann Corey Feldman, ja. Der immer verwechselt wurde mit Corey Haim, ja. Corey Feldman. Auch der war dort und den können wir noch aus anderen Filmen. Wahnsinn, also Goonies, echt irre. Und was mindestens genauso irre ist wie der Film, ist nämlich das, was ein Entwickler, offenbar ein großer Fan von den Goonies, gemacht hat für dieses Jubiläum. Denn er hat ein komplett neues Computerspiel programmiert zu den Goonies, ja. Und ja, in der Tat, ich guck mal, ob ich das hier jetzt noch, wie genau das heißt. Ja, The Goonies Are Good Enough. Ja, Goonies Are Good Enough. So heißt das neue Computerspiel. Und $45, also etwa 35 Euro soll das Ganze kosten. Die Besonderheit daran ist, um es zu spielen, das ist jetzt aber wirklich kein Scherz, ja. Das ist wirklich draußen, das kann man bestellen. Ich werde es mir wahrscheinlich auch bestellen, auch wenn ich leider die Hardware dazu nicht habe. Und gucken, ob ich die irgendwo her bekomme. Man braucht nämlich, Entschuldigung, einen alten MSX-Computer, genau. Wer kennt das noch? MSX-Computer damals, als der C64 rauskam, ja, gab es auch ein Konkurrenzsystem aus Japan, Korea. Die haben sich da auf eine standardisierte Plattform geeinigt, MSX. Bei uns in Deutschland hat es also nie eingeschlagen, auch in den USA hat es nie eingeschlagen. Bei den Niederländern war das sehr erfolgreich und natürlich in Japan. Die haben da sehr viel dafür herausgebracht für diese Systeme und entsprechend hat auch jede größere Firma von Canon und Sony und so weiter ihren MSX-Computer im System gehabt. Auch bei uns gab es die zu kaufen, wie gesagt, haben aber nie den Durchbruch groß geschafft. Schade, ich hätte mir so einen kaufen und gut pflegen, denn tatsächlich jetzt geht's rund. Ein neues MSX-Computerspiel, The Goonies Are Good Enough, für $35 zu kaufen. 4 Jahre Entwicklungsarbeit hat der gute Mann reingesteckt, damit es pünktlich zum Jubiläum eben fertig ist. Und wie soll ich sagen, er holt aus der MSX-Maschine wirklich alles raus, was geht. Das ist natürlich nicht viel. Es sieht aus wie ein Retro-Spiel, ganz klar. Ja. Aber es ist eben tatsächlich eine Neuentwicklung und es ist genauso kultisch. Das sieht man hier schon auf den ersten Blick. Also wenn man hier das Video da das Video da anguckt, ja, dann sieht man das sofort. Das ist wirklich sehr, sehr kultisch. Es gibt auch neue Sounds dazu, die eben da gemacht wurden. Ich lasse gerade mal das Video hier kurz laufen und ich sehe mir das jetzt gerade mal an. Goonies are good enough. Genau, so heißt das Ganze. Und auch die ganzen, die Intros und so weiter, sieht alles so sehr, sehr fantastisch aus. Goonies never say die. Genau, so ist es. Goonies sprechen niemals vom Tod. Ja. Und ihr hört schon, die Sounds sind tatsächlich hier wirklich mega retro. Ich find's einfach heiß. Ja. Ich find's so genial, dass das gemacht wurde. Und ja, im Videofeed könnt ihr es leider jetzt auch nicht sehen. Schade, schade, schade. Ich gehe mal hier ein Stück vor. Und sehe hier gerade das, also es ist sehr, sehr simpel gehalten. Er hat hier aus der Maschine einiges rausgeholt, sind etliche Rätsel zu lösen. Und es ist ja so ein Plattform Jump and Run, könnte man sagen. Ja, genau. Alles natürlich in 2D, in 3D war damals ja noch gar nicht zu denken. Und ja. So geht das dann eben durch das Spiel weiter. Ja. Und da müssen dann die Charaktere einige fantastische Aufgaben lösen. Ja. Ganz in dem Flair, so ich spreche das jetzt mal ab, ganz in dem Flair eben von dem Film auch. Ja. Und da wurde sich sehr streng dran gehalten. Deswegen Wahnsinn. Eine Riesenempfehlung. Ja. Wer das noch nicht hat, der muss es unbedingt holen. Ja. Was? Nein, nein, Slotty, jetzt lass mal gut sein, ja? Jetzt nicht. Also, holt euch das Spiel, ja? Ich brauche unbedingt einen MSX-Computer. Wenn ihr einen MSX-Computer habt, bietet ihn mir an. Ja? Ich zahle auch was dafür. Ich zahle auch was dafür. Genau, ich brauche das Spiel, ja, unbedingt. Genau. Also, ich werde mir es auf jeden Fall holen, ob ich spielen kann oder nicht. Das wird sich dann zeigen. Ich bin verrückt, ich weiß. Aber was ein Fan, ja, ist ja nichts zu viel. So, also das war's. Wir hatten Geburtstage, die Goonies, neues Computerspiel, der Amiga wurde 25, übrigens der Amiga 1000 natürlich, ja, ganz klar. Und ich ärgere mich ja immer noch, dass ich nicht den Amiga 1000 im Original hatte, weil da waren ja noch die Unterschriften auf der Unterseite vom Gehäuse drauf, ja, so nicht eingestanzt, sondern so als Relief drauf. Und auch die Pfote des Hundes, der immer beim Programmiererteam dabei war. Ich glaube, das war der Hund von Jay Miner, wenn ich das richtig weiß, der Urvater sozusagen. Ja. Und ja, Mensch, schade, dass ich das jetzt nicht habe. Aber egal, ich gebe mich auch mit meinem Amiga 2000 zufrieden. Da muss ich mal wieder hier fit machen, mal eine Runde zocken. Ne? Vielleicht mache ich mal ein Special drüber. So, und ja, das war's dann auch jetzt von der Rios Wochensicht. Und jetzt hätte ich schon fast wieder mein Outro vergessen. So. Dann darf ich mich von euch verabschieden. Feiert noch schön den Geburtstag des Amigas und das Jubiläum des Goonie-Films. Ich weiß, was ich heute Abend für einen Film gucken. Ich wünsche euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!